Im sechsten Teil unserer nächsten lieben Reihe, dann machen wir eine kurze Unterbrechung, ne? Weihnachtszeit steht an und so, und dann mal gucken, was wir dann nächstes Jahr wieder aufnehmen, die Fährte. Heute das Thema, was ist, wenn ich eigentlich selbst der Nächste bin? Und wir beten noch. Denn Predigttexte haben wir heute viele und die kommen im Laufe der Predigt vor. Herr, nimm alles weg, was uns stört und abhalten will, dein gutes Wort zu hören. Wir wollen auf das schauen, was du selber gelebt hast und wie du selber gelebt hast. Wir wollen lernen von dir. Und gleichzeitig brauchen wir, dass wir nicht nur dich ansehen, sondern dass du auch unser Herzen anrührst, uns veränderst. So rede zu uns. Begegne du uns jetzt in dieser Zeit. Danke. Amen. Unterwegs mit dem Auto, man ist so ein Gedanken, ne? Vielleicht hört ihr Musik oder eine gute Predigt oder was auch immer. Und dann auf einmal so, tüt, so ein fieser, gemeiner Ton. Und bei der Kontrollleuchte, bzzzt, Achtung, Ölstand prüfen. Das kann so richtig nervig sein. Kennt ihr das, so dieses Geräusch? Vielleicht hat es der eine oder die andere schon erlebt. Und man fährt so zusammen, man ärgert sich. Aber eigentlich ist er gut. Stellt euch vor, dieses Lämpchen würde nicht angehen. Und ihr fahrt da weiter, ungestört, hier und da. Dann hätte es andere Folgen. Dann würde irgendwann das Auto abrupt stehen bleiben wahrscheinlich. Und vielleicht kein so sanfter Abgang sein, als wenn ihr einfach kurz rechts anhaltet, ein bisschen Öl nachgebt oder zur nächsten Tankstelle fahrt oder wie auch immer. Wer diese Kontrollleuchte übergeht und sagt, ah, nervig, brauche ich jetzt nicht, passt mir gerade nicht rein, habe das zu tun, der wird das nicht andauernd machen können. Also, ne, irgendwann ist es schlecht. Es gibt Warnzeichen, die sollten wir nicht einfach so übergehen. Ich habe euch noch eins mitgebracht. Also, ich weiß nicht, ob jemand dieses Schild kennt. Es ist geschickt, auf dieses Schild zu achten, wenn dieses am Straßenrand steht. Und nicht zu sagen, ah, passt schon. Bin jetzt schon zigmal drüber gefahren, ist nichts passiert, Freunde. Ich fahre da einfach drauf. Nee, es ist gut anzuhalten, wenn so ein Schild ist, wenn ein Warnsignal erscheint. Innezuhalten. Wenn wir permanent das übergehen, dann kann es verheerende, ja vielleicht sogar tödliche Folgen haben. Und bei manchen einem ist es schon beim ersten Mal übergehen, bei manchen einem, da geht es mehrmals gut. Aber dann sieht man sich anders. Wir haben gestartet mit dem Doppelgebot der Liebe vor einigen Wochen und haben uns angeschaut, du sollst den Herrn, dein Gott lieben und dann und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben letzte Woche vom Herrn Dekan gehört nochmal, der gesagt hat, genau, Nächstenliebe geht voraus. Er hat auch das unterstrichen, was ich gesagt habe, gesagt, da geht es ja eigentlich bei diesem Gebot ja nicht. Also dieses Gebot ist an gesunde, narzisstische Menschen gerichtet, wie du und ich. Ich glaube eigentlich auch, dass es ist. Und trotzdem glaube ich auch nicht, dass das Liebe sozusagen ist, du musst erst dich lieben, dann kannst du den Nächsten lieben oder wie auch immer. Die Reihenfolge, glaube ich, ist nicht gut. Liebe wächst auf allen Ebenen gleichzeitig, wenn sie gut wächst. Und genau geht es bei Liebe, bei Selbstliebe auch, beim was ist, wenn ich eigentlich der Nächste bin? Es gibt Momente, da gilt es innezuhalten und Verantwortung zu übernehmen für mich. Selbstliebe heißt nicht unbedingt, ich drehe mich um mich, sondern in einer guten, gesunden Art und Weise, sage ich mal, um sich zu kümmern. So wie wenn ich mich um jemand anderes kümmern würde. Weil gerade diese Person eine hilfsbedürftige Person ist oder wie auch immer. So könnt ihr das sehen. Im Bild des barmherzigen Samariters, das wir auch hatten, da bist du dann gerade der da am Rand liegt. Und du musst halt mal anhalten und dich kümmern. Und gerade hier diese Stoppschilder, wohl dem, der sie erkennt, auch in seinem Leben, wenn das leicht anhaltet, anhalten, Tempo rausnehmen, Gang zurückschalten, ja vielleicht ganz stillhalten, dich zurücknehmen. Manchmal ist das dran. Und sehr wichtig. Gerade in unserer Adventszeit, die ansteht, ist das vielleicht gerade ein super Thema jetzt. Ne? Es ist in der Adventszeit so ein Thema, wo wir alle nochmal Gas geben, um dann in Erschöpfung und Halbdepression am Heiligabend zusammenzufallen. Und da muss man aber ganz doll fröhlich und glücklich sein mit allen denen, die man zusammen ist. Und denken, wo nehme ich die Energie dazu noch her? Ja, ja, ja. Deswegen ist es vielleicht gut, dass wir gerade innehalten und jetzt nochmal auf Jesus schauen und sagen, wie hat der es eigentlich gemacht? Gab es Momente, wo er sich zurückgenommen hat? Wir hatten so eine Stelle hatten wir schon. Wir gucken uns Passagen an, wo Jesus sich zurückgenommen hat. Wann ist es dran, sich zurückzunehmen? Wann ist es dran, wo ich auf alle Fälle jetzt selbst der Nächste bin vielleicht? Und wo hat es Jesus gemacht? Dann gucken wir uns aber auch an, ja, wo ist das, was er dann getan hat? Und dann, was hat er da eigentlich getan? Und so wollen wir da loslegen. Aber zuerst gucken wir uns mal an, wann hat er sich eigentlich rausgenommen? Zurückziehen, wann ist es dran? Eine Passage aus Markus 6. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also, er hat gerade seine Leute ausgesandt. Die waren unterwegs, selbstständig, in seinem Auftrag. Haben viel erlebt, geheilt, gepredigt, voll erfüllt. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Cool, ne? Also hier ist erstmal Fremdfürsorge, ne? Das muss er ja selber gewusst haben. Ihr wart höchst aktiv, viele Leute, ihr kommt noch nicht mal zum Essen. Pause, Freunde. Wir fahren eine Runde mit dem Boot raus. Aber dann heißt es, und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Ne, also die waren jetzt nicht auf dem Mittelmeer unterwegs, sondern See Genezareth. Das kann man schon schaffen, wenn man weiß und so, die Richtung. Ich sehe da drüben, wenn es also jedenfalls die Querachse und nicht gerade hier von Norden nach Süden gefahren ist, länger, aber jetzt von Osten nach Westen oder andersrum, dann kann man da schon mal gucken und sagen, okay, jetzt rennen wir da noch rüber. Und so war das da anscheinend auch. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Also ich muss ja kurz innehalten. Wenn ich mal überziehe, Freunde, das ist ganz, wie Jesus gemacht hat. Okay, Schluss. Jetzt, da nun der Tag fast vergangen war, so lange machen wir heute nicht, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in der Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jetzt erfolgt die Speisung der 5000. Und die Brote, die sie gegessen hatten, waren 5000. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließ. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Also das ist ein normaler Tag bei Jesus. Hey Leute, lasst uns Pause machen. Oh, Menschenansammlung, Speisung, Wunder, tagelang gepredigt. Und dann, was macht er dann? Dann schickt er seine Jünger sogar weg und geht auf einen Berg, um zu beten. Er zieht sich zurück. Erschöpfung. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte. Und wo es tüt, Achtung, du hast viel gegeben. Zeit. Zeit, sich zurückzunehmen. Und er wusste anscheinend darum, immer wieder lesen wir das. Viele Menschen, viele Bedürftigkeiten, Bedürfnisse, viele Erwartungen, viel Anspannung. Jetzt ist Ruhe, jetzt ist Stille angesagt, jetzt nur noch ich. Und er lässt sich noch nicht mehr davon abhalten, als nochmal viele Leute kommen. Also und es treibt ihn ja um und er setzt nochmal eine Predigt an. Ihr merkt das ja, ne? Es ist so ein Ring um die Stille. Und dann kommen sie wieder alle, rennen ihm hinterher. Na, Dankeschön. Und dann, dann weiß er aber nicht, dass er das völlig übergeht. Er lässt sich nochmal drauf ein, aber weiß, es ist so wichtig, dass ich danach meine Leute wegschicke und gehe doch nochmal in die Stille. Nehmt es mit, denkt dran. Er behält es im Auge. Er zieht sich zurück. Gucken wir jetzt noch eine Passage an. In Lukas 6 stoßen wir auf den Text. Und es begab sich aber zu der Zeit, das ist nicht die Weihnachtsgeschichte, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb dort über Nacht. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und dann werden sie aufgezählt, alle die, die er beruft. Also er hat viele Jünger, viele, die ihm folgten, viele, die ihm hörten. Und aus diesen wählt er jetzt 12 heraus. Und es ist interessant, dass er davor sich zurückzieht, eine ganze Nacht, um zu beten. Stille, er allein. Und das ist die nächste Sache, die es anscheinend wichtig ist, wenn wichtige, schwerwiegende Entscheidungen antreten oder anstehen in deinem Leben, vielleicht auch Sachen, vor denen du dich drückst, dann ist es manchmal gut, das Tempo rauszunehmen, Zeit für dich zu haben. Wenn Jesus das gemacht hat, dann ist es für uns anscheinend auch wichtig. Entscheidungen, die wir nicht treffen, saugen Energie. Das ist wirklich so. Und es ist manchmal wichtig zu sagen, okay, wie mache ich es jetzt, wie gehe ich es an? Sachen, die offen sind, die sind total anstrengend. Oder auch Sachen, wo du weißt, manchmal ist es auch wichtig, wissen nicht genau, ob Jesus den Eindruck erst in dieser Nacht hat oder was auch immer, aber anscheinend ist es wichtig, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen. Und anscheinend, selbst Jesus hat das nicht nebenbei gemacht. Für wichtige Entscheidungen braucht er Zeit. Allein. Zeit für einen Rückzug. Noch eine Passage, anderes Setting. Da kamen seine Jünger, nämlich die von Johannes dem Täufer, und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten das Jesus. Und als Jesus das hörte, entwich er von dort in sein Boot in eine einsame Gegend, allein. Johannes der Täufer wird hingerichtet. Ganz spannende Geschichte von Herodes. Enthauptet. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber seine Jünger holen ihn ab. Also der hatte auch Leute, die gelernt haben bei Johannes dem Täufer. Und als nächstes gehen sie zu Jesus und sagen ihm, Johannes der Täufer ist gestorben. Alle, die fleißig die Weihnachtsgeschichte studieren, merken, dass diese zwei Leben miteinander verwoben waren. Und so eng wie diese war vielleicht sonst keiner. Vor allen Dingen, das war der Jesus vorausging. Das war sogar ein Verwandter. Und wenn einer um Jesus wusste, ein bisschen Ahnung hatte, wer dieser Jesus wirklich ist in dieser Zeit, dann war es Johannes der Täufer. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser geistliche Gefährte sozusagen, sein Wegbereiter, stirbt. Wenn du der einzige Mensch, wenn du das Gefühl hast, der Einzige, der eigentlich wirklich um meine Identität weiß und nur ein bisschen ergreifen kann, diese Mission, wofür ich unterwegs bin, der geht jetzt gerade. Ich bin allein. So stelle ich mir dieses Lebensgefühl vor, gerade das da geschehen ist. Also nicht nur das, ich bin allein, sondern ich habe auch einen lieben geistlichen Bruder verloren. Ja, und das geschieht ja gerade. Verlust, eine Bad News, eine schlechte Nachricht, die dich ereilt. Abschied und Trauer. Verschiedenste Sachen können das sein. Manchmal sind es schwere Botschaften, die dich erreichen, schlechte Nachrichten. Und er zieht sich zurück. Er braucht Zeit allein. Er weiß darum, dass solche Botschaften dir den Boden unter den Füßen wegreißen können. Und du kannst sie nicht permanent darüber gehen. Das ist wie so ein Stoppschild. Halt inne. Vorsicht, deine Seele muss jetzt arbeiten. Und wenn du das nicht zulässt, dann könnte Schaden daraus entstehen. Dann könntest du einen Motorschaden haben und zum Erliegen kommen für lange Zeit. Das können bei uns ganz andere Sachen sein, ne? Irgendwie durchgefallen durch eine Prüfung, Nachricht, du hast deinen Job verloren, keine Ahnung, Krankheit, die aufkommt bei dir oder bei den lieben Menschen um dich herum, Tod, Abschied nehmen, Verlust. Es ist gut, sich zurückzuziehen und auch da innezuhalten, nicht weiterzumachen, so tun, als ob es normal ist oder als ob es alles wieder normal sein muss, als ob du funktionieren musst, als ob nichts geschehen ist. Wenn Jesus das gemacht hat, dann dürfen wir es auch tun. Dann sollten wir es vielleicht auch tun. Gucken wir uns noch eine Passage an, noch ein ganz anderes Setting. Ziemlich am Anfang, Markus 1, heißt es, und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Hier hat er noch gelebt. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Großes geistliches Event, Taufe von Jesus. Seine Wirkungszeit beginnt. Zuspruch vom Vater, direkt sogar vor den ganzen Menschen, das ist mein geliebter Sohn. Und dann heißt es, und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Eine lange Auszeit, er war allein. Zeit der Anfechtung und Versuchung. Unterschiedlich kann man diese Zeit nehmen. Aber eins geschieht in diesen Tagen, und das wissen wir. Es kommt eine Stimme, die immer wieder sagt, hey, bist du wirklich Gottes Sohn? Also das, was er eben gerade zugesagt bekommen hat, großes geistliches Event. Du bist dir der Gnade Gottes bewusst und deiner Identität als Kind Gottes. Und ihr, nach mir die Sintflut. Ah nee, so sagt man ja nicht. Dann sagt man, die Welt kann kommen, egal, jede Herausforderung. Und ich will loslegen und dann, bist du es wirklich? Dann lass uns mal gucken. Und die Probe kommt. Der Versucher tritt heran, will auf verschiedene Wege und auf falsche Bahnen leiten. Und er ist allein. Er braucht Zeit. Im Prinzip ist es eine Vorbereitungszeit auch auf sein Wirken, die hier geschieht. Und doch finde ich es bezeichnend, dass er anscheinend diese Stimmen nicht einfach übergeht. Er stellt ihn sich bewusst in der Stille im Rückzug. Weh dem, der sie übergeht, die Anfechtung und die Kämpfe, und tut so, als ob sie nicht da sind. Die Stimmen, die einen kaputt machen wollen, und die Lügen, die von außen an einen herantreten. Wenn du umkämpft bist, wenn es unruhig ist, wenn es keine innere Gewissheit und Ruhe gibt, ist es vielleicht Zeit für einen Rückzug. Wenn die Sünde vor der Tür lauert, so würde es beim Kain heißen, ganz am Anfang der Bibel. Achtung, die Sünde lauert vor der Tür. Sagt Gott noch, Vorsicht, was du jetzt tust. Zeit für einen Rückzug. Hat er nicht gemacht. Hat sein Bruder eins über die Rübe gezogen. Hat ihn umgebracht. Fatal, wenn du dieses Stoppschild, diesen Hinweis übergehst. Auch auf geistlicher Ebene. Aber auch andersrum. Für uns kann das heißen, auch wenn der Kampf verloren ist. Das sehen wir bei Jesus jetzt nicht. Aber wenn der Kampf, die Anfechtung verloren ist, sozusagen, du gefallen bist, eine Niederlage erlitten hast, gescheitert bist, Schuld auf dich geladen hast, Zeit für innehalten. Mach nicht weiter. Wisch es nicht weg, indem du deinen Alltagstrott eintauchst und machst und machst und machst und so tust, als ob alles normal ist. Du übergehst etwas Fatales. Und es ist gut, innezuhalten. Das können wir hier lernen. Hier ist die Versuchersache, und es ist wichtig, sich dieser Situation zu stellen, innezuhalten, ruhig zu werden. Zeit für sich zu sorgen, in gewisser Weise. Gucken wir jetzt noch eins an. Ich weiß, ich bin schnell, aber wollen ja auch pünktlich fertig werden. Letztes Szenario. Kurz vor seinem Tod heißt es, und sie kamen, Jesus und seine Freunde, zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete. Schwierige Situation vor dir liegen, große Herausforderungen. Wenn Angst deine Seele gepackt hat und die Sorge, was kommt, was da morgen ist, die Berge sich auftun vor dir, Zeit für einen Rückzug, für die Stille. Tu nicht so, als ob es nicht ist. Jesus hat da gebetet, hat sich zurückgezogen. Ob nun eine OP ansteht, vielleicht ein schwieriger Eingriff, ein schwieriges Gespräch, eine schwierige Prüfung, keine Ahnung, was bei uns ist. Die Prüfung, die Jesus hier durchmacht, ist die Prüfung aller Prüfungen übrigens. Und er hat sich zurückgezogen. Er ist da nicht wie der siegreiche Held reingegangen. Übrigens, das ist kein Hero an dieser Stelle, der, sondern gebrechlich. Und er weiß um seine Begrenztheit, er weiß um seine eigene Schwachheit und er betet. Er sucht die Stille, er zieht sich zurück und er sucht sich sogar Unterstützung. Wacht mit mir, ich habe Angst. Zittern und zagen heißt es hier. Gut, vielleicht noch eine Sache zu dem Wann. Wann ist es Zeit, sich zurückzuziehen? Wir haben ja 5 mögliche Szenarien. Ich finde es spannend, dass Jesus sich sowohl vor manchen Herausforderungen zurückzieht, als auch danach, gerade bei Erschöpfung. Ich kenne das bei mir, bei Herausforderungen gerade, dass ich davor schon um meine, wie soll ich sagen, um meine Abhängigkeit weiß und manchmal Gott dann auch in die Ohren liege oder wie auch immer, ne? Und danach, wenn es gut gelaufen ist, alles vergessen. Und weiter und hier und da. Und interessant, dass er sich auch danach manchmal bewusst zurückzieht. Wir hatten das vor ein paar Wochen in Kapernaum, ihr erinnert euch. Also ganz viel erlebt, geheilt und so. Und dann steht er morgens auf und betet. Und er fährt daraus neue Weisungen, sogar unabhängig von diesem Szenario, um zu sagen, tschüss, ich muss weitergehen. Ich finde das eine große Weisheit dahinter, nicht nur vor Schwierigkeiten, manchmal sind es auch nach Highlights, bewusst sich zurückzuziehen. Klammer auf, der 7. Tag, der Ruhetag, den hat Gott nicht gebraucht, weil er erschöpft war, den hat er gemacht für uns. Innezuhalten, zurückzuziehen nach getaner Arbeit und zu ruhen, um dann wieder neu einzustarten. Eine Zäsur geschaffen vom Herrn, ein Rhythmus vorgegeben von ihm. Klammer zu. Frage an euch. Ihr kennt diese 5 Szenarien, es gibt vielleicht noch mehr. Und die Frage ist, wie oft seid ihr sie schon übergangen? Ja, wissen wir nicht. Genau, manchmal nicht. Manchmal will man es auch nicht wahrhaben. Gut. Ich glaube, es ist wichtig. Stopp. Hinter all den Szenarien steht manchmal ein Stoppschild. Halt inne. Manchmal muss man nicht lange stehen bleiben. Manchmal heißt das nicht parke, sondern halte aber kurz inne. Es ist wichtig. Manchmal braucht es eine längere Zeit. Gut. Das ist, wann Jesus sich zurückgezogen hat. Nun, wo hat er sich zurückgezogen. Auch davon können wir einiges lernen und da würde ich mal kurz drauf schauen. In den meisten Szenarien heißt es hier, ganz oft heißt es immer wieder, und er stieg auf einen Berg, um zu beten. Ist euch das aufgefallen? Er ging auf einen Berg, um zu beten. Wir gucken gleich noch den Berg genauer an, aber ich finde, das ist wie ein Fasten. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Wenn du auf einen Berg steigst, dann fastest du in gewisser Weise, denn Fasten heißt ja eigentlich nur, ich enthalte mich eine Zeit lang von dem Normalen, von dem, was ich brauche, was mich umgibt, was außen sozusagen ist, davon nehme ich Abstand, um mich auf das Innere zu besinnen, damit mein Inneres sozusagen zur Ruhe kommen kann und sich neu ausrichten kann, muss ich von dem Äußeren loslassen. Und Berg, das heißt ja eigentlich sozusagen, das ist der Ort, wo ich ungestört bin. Selbst im Pfälzer Wald funktioniert das. Wenn du da wandern gehst, kann es sein, dass dein Handy keinen Empfang hat. Ja? Und dann bist du ungestörter, als wo, wenn du zu Hause sitzt. Ist so. Ja, also der Berg ist der Moment, wo nicht jeder gleich. Hallo, da bist du ja, ich habe dich gesucht. Du hast dich rausgenommen. Und gleichzeitig, das finde ich total abgefahren beim Berg, du kannst auch nicht so schnell wieder eintauchen. Ne, wenn dir jetzt oben einfällt, oh Mist, ich muss doch das und das machen. Ja, dann musst du erstmal wieder 2 Stunden runterlaufen. Und dann kannst du eintauchen. Ich finde das total clever, wenn er sagt, ich ziehe mich zurück und ich mache es mir so schwer wie möglich, um mal wieder reinzukommen. Ja, du sagst, ich ziehe mich zurück. Der Rechner vor dir, Hände auf der Tastatur, die Augen zu. Ja, wie lange wird das wohl anhalten? Ja, versteht ihr? Er zieht sich ganz raus und sagt, ich bin weg. Aber ich bin nicht nur für die anderen weg, ich bin auch von den anderen weg. Selbst wenn ich wieder randocken wollte. Total spannend, mal darüber nachzudenken, wo ist dein Berg? Wie machst du das, wenn du dich zurückziehst? Kann jeder dich gleich erreichen? Kannst du gleich wieder ran? Machst du das Handy wirklich auf Flugmodus? Ja, aber dann kannst du wieder umstellen. Gibst es jemand anders mit? Wie machst du das? Also ja, der Berg ist der Ort, wo du selber ungestört bist, aber der Berg ist auch der Ort, wo du selber nicht in der Gefahr bist, so schnell wieder Kontakt aufzunehmen. Vielleicht musst du mal ins Kloster fahren oder so. Ein paar Tage, ein Wochenende oder so. Keine Ahnung, wegfahren ist eine gute Sache. Nicht jeder hat einen Berg sozusagen, ne, vor der Tür. Ne? Und nicht jeder lebt im bergigen Land. Aber ich glaube, das Symbol ist klar. Und noch was Schönes finde ich am Berg. Es ist der Ort, wo du von oben sozusagen auf dein Szenario drauf schaust, auf dein Leben. Wer im See Genezareth mal unterwegs war, das ist total schön. Also du kannst da echt gleich hochsteigen auf Berge und dann guckst du einfach runter, das ist nicht weit weg, aber das, so manchmal stelle ich mir das vor, wenn er das morgens gemacht hat, er geht auf den Berg und dann hat er runtergeschaut und aus Distanz von oben eine neue Perspektive eingenommen. Du hängst nicht mittendrin, geht so ein Hamster im Rad, sondern guckst von oben und denkst, aha, jetzt gucke ich mal zusammen mit dem Herrn da drauf. Was gibt dir eine neue Perspektive? An welcher Ort? Für manche ist das nicht der Berg, für manche heißt das nur, in einem dunklen Zimmer eine Kerze anzünden und schon kriege ich eine neue Perspektive auf mein Leben. Das ist so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir gibt es andere Settings, wo ich merke, als ob mein Inneres eine neue Haltung annimmt. Was kann euch dazu helfen, auf Abstand zu gehen? Was ist der Ort, der eine neue Perspektive auf euren Alltag schenkt? Manche schließen die Augen dazu. Und der Berg ist in der Bibel immer wieder der Ort der Gottesbegegnung. Zig Leute sind auf die Berge gegangen, interessanterweise, und sind da Gott begegnet. Weiß nicht, ob er da näher dran ist. Es kann auch heißen, dass es für dich heißt, wirklich die stille Kammer aufzusuchen, wie Jesus das gesagt hat. Ob das nun daheim ist oder in der Natur. Aber es ist immer der Ort auch der Gottesbegegnung. Und das führt uns mit zum Letzten. Wann ziehen wir uns zurück? Wo? Könnte man drüber nachdenken, was ist dein Berg? Und jetzt noch, wozu eigentlich hat er sich zurückgezogen? Und ich finde das wichtig, darüber nachzudenken. Ganz wichtig. Wir hatten das letzte Woche. Ich ziehe mich zurück, um sozusagen mein Akku wieder aufzuladen. Das Bild der Batterie. Eine Batterie muss wieder aufgeladen werden. Da will ich einen kleinen Einschub mal machen. Manche muss man auch challengen und man muss auch aufpassen. Ich selber komme manchmal in ein Fahrwasser oder wie auch immer und es gibt auch so ein überbehütet werden. Also wie soll ich das sagen? Ich sag's mal so. Jede gute Akkupflege funktioniert so und ihr lest das auf jeder Betriebsanleitung auch für batteriebetriebene oder akkubetriebene Zahnbürsten und all sowas. Von Zeit zu Zeit bitte völlig entladen und dann in einem Zug aufladen. Ne? Habt ihr das schon mal gelesen? Wichtig. Wenn du das nicht tust, dann machst du deinen Akku kaputt. Das ist so. Ne? Und dann ist es so, dass du einen Akku immer lange laden musst und er ist dann sofort wieder leer. Und dann musst du ihn wieder lange laden und er ist sofort wieder leer. Das ist so. Dann sind die Akkus kaputt. Du lädst sie, die haben aber nur, geben nur ganz wenig zurück. Und deswegen musst du sie immer mal völlig entladen. Ich will da mal die Leute challengen. Und meistens challenge man sie jetzt immer die Falschen. Ich hoffe, das hören jetzt die Richtigen. Aber manchmal gibt es so einen Modus, so, oh nein, es ist mir alles zu schwer. Und ich muss mich um mich selber kümmern. Hier und da. Und du gibst gar nicht mehr. Du bist die ganze Zeit am Laden. Und wenn du dann so einen Mini-Output hast, oh, gleich wieder erschöpft. Das ist Jesus nicht. Guckt euch mal Jesus an. Wir haben eben ein Beispiel gelesen, der konnte auch mal richtig powern und er war wirksam und er hat richtig gegeben. Und wir sind manchmal in unserer Zeit, wir sind vielleicht gar nicht die Älteren, vielleicht sind es gar nicht so viele hier, aber manchmal kriegen wir das mit, gerade unter Jüngeren, oh, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Ich denke, Alter, wie viel Zeit willst du noch für dich haben? Es ist auch ein Segen und ein manchmal sogar fast wie ein Aufgeladenwerden, wenn du mal richtig gibst. Und wer das kennt, der weiß, ja, dann bist du zwar erschöpft und leer danach, aber es ist, als ob du danach auch, weil du ordentlich ausgeatmet hast, auch mal so richtig tief wieder einatmen kannst und das ist gut. Das ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, finde ich wichtig. Er zieht sich zurück, ja, und ich glaube, Jesus zieht sich zurück, um aufzuladen in gewisser Weise. Aber er war dazu auch manchmal entladen. Nehmt das mal mit als Gedanken, könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber jetzt ist entscheidend, wie lädt er sich denn auf? Du kannst deine Batterie ja nicht irgendwie aufladen. Und das Interessante, das finde ich das Coole an der Batterie ist, nur mit was du sie auflädst, das kriegt sie ja auch wieder raus. Ja, also du willst ja Strom reinstecken, dann kommt hoffentlich auch wieder Strom raus. elektrische Energie zuführen und sie soll elektrische Energie wieder abgeben. Und das ist das Spannende, Leute, bei diesem Thema. Wenn dieses Selbstlieben egoistisch ist, ja, und sorry, Leute, jeder von uns hat den inneren Schweinehund, die Bibel nennt ihn Sünde, der kann selbst das heiligste und schönste Doppelgebot der Liebe korrumpieren und sagen, ich brauche Zeit für mich. Und es geht eigentlich um dich. Und wenn du es immer nur mit dir so egoistisch auflädst, dann kommt das auch immer nur raus. Und das Interessante ist, was tut denn Jesus hier? Und das finde mich hat das voll getroffen. Ich lese nirgendwo, wo Jesus sagt, oh, ich muss jetzt erstmal Zeit für mich und meinen Big Mac haben. Oder ich ziehe mich zurück, ich brauche jetzt erstmal meine Lieblingsserie. Oder ich ziehe mich zurück und, versteht ihr? Was er tut, ist vor allen Dingen die Zeit des Vaters suchen. Das hat mich nachdenklich gemacht. Zum einen, ja, das kenne ich. Ich kenne es und ich gestehe es vor euch. Ich nehme mir Zeit für mich und bin danach nicht aufgeladen. Und wer ehrlich ist, kennt das vielleicht auch. Nur einfach Zeit für sich zu nehmen, heißt noch nicht, dass du aufgeladen wirst und erholt bist und neu und frisch. Es kann sein, dass du danach noch fertiger bist als vorher, weil du die Zeit falsch genutzt hast. Es ist so. Nicht alles ist schlecht, das meine ich nicht. Manchmal brauchst du auch einfach Gammelzeit. Das sei gar nicht dahergesagt. Nur trotzdem, manchmal ist es Zeit, dass du manchmal überlegst, ja, wie nutze ich eigentlich die Zeit, wenn ich mich zurückziehe? Und ich kenne das ganz viel, dass mir dann auch viele ganz tolle Sachen einfallen, die ich jetzt gerne machen würde, aber am Ende habe ich nicht aufgeladen. Und ich habe mich neu gefragt, wann ziehe ich mich zurück zum Beten? Wenn der Sohn Gottes sich zurückgezogen hat, bei Trauer, Verlust, bei Erschöpfung, selbst bei Erschöpfung, selbst wenn Herausforderungen anstanden, wenn schwere Entscheidungen zu treffen waren und er hat gebetet, warum denke ich, dass es bei mir anders sein sollte? Warum bräuchte ich was anderes mehr als er? Entscheidend ist, wie wir die Zeit nutzen. Selbst nach einem langen Tag, wo er erschöpft ist, steht er früh auf, um zu beten. Mich hat es so getroffen. Wenn dem Sohn Gottes das Wichtigste selbst, die wichtigste Art der Selbstfürsorge ist, in Gemeinschaft mit seinem Vater zu treten, warum sollte es bei mir anders sein? Und deswegen will ich euch eine Herausforderung zum Schluss mitgeben. Da könnt ihr mit ein bisschen dran rumkauen. Ein Vorschlag. Das nächste Mal, wenn ein Stoppschild leuchtet und ihr es wahrnehmt, sehr gut, ihr habt es wahrgenommen, dann sagt nicht, oh, ich brauche jetzt Zeit für mich, sondern sagt doch mal, ich bin gerade sehr gefordert, ich brauche jetzt Zeit mit dem Vater. Ich glaube, das ändert schon was, zu sagen, ich brauche Zeit mit meinem Gott. Nicht nur für mich, sondern ich brauche jetzt Zeit mit ihm. Und das einzuüben, so zu denken. In diesem Sinne, eine große Herausforderung, die uns begegnet, wenn wir uns Jesus angucken. Ja, er hat sich zurückgezogen. Es ist gut zu gucken, wann er das gemacht hat. Wie er das gemacht hat, nämlich wo er da hingelaufen ist sozusagen. Sich wirklich rauszunehmen, das ist ja auch eine Herausforderung. Nicht nur zu erkennen, ich muss mich rausnehmen, sondern so rauszunehmen, dass ich auch weg bin. Und dann aber auch ihm zu begegnen. Vielleicht ein Nachtrag, ich finde das nicht immer leicht. Und da gilt es auch zu gucken, weil jeder anders tickt. Ich kenne Leute, die gehen unheimlich gerne wandern und sie können da gut beten. Ich gehe auch gerne wandern und ich bin dann raus. Aber ehrlich gesagt, manchmal fällt es mir schwer, da zu beten und Gott zu begegnen, weil ich gucke da immer zu der Natur an und meine Gedanken arbeiten und so. Ihr müsst dann einen eigenen Weg da ein bisschen finden, zu gucken, wo ist der Moment, wie Gott zu euch reden kann und wo er inhaltet. Aber Fakt ist, es ist wirklich eine Form des Aufgeladenwerdens und des Kraftkriegens. Und das seht ihr auch immer wieder bei Jesus. Gethsemane. Und es kamen Engel, heißt es doch sogar, und stärkten ihn. Der zerrissene, erschütterte Jesus. Und dann guckt mal, wie er die Kreuzigung durchgeht. Das ist das Gefühl, was ist mit ihm passiert. Der erschöpfte Jesus, wie er trotzdem wieder Kraft hat zu geben. Oder der klare Entscheidungen treffen konnte, sogar schmerzliche fast. Und doch, da war er klar und ruhig. Ich möchte gerne lernen von ihm und möchte gerne lernen, so auf gute Art und Weise für mich selbst zu sorgen. Lass noch beten. Jesus, Es ist herausfordernd, wenn ich mich oder wenn wir uns mit dir beschäftigen und anschauen, wie du es gemacht hast. Es ist, ja, du siehst, wo wir Stoppschilder übergehen, nicht anhalten, meinen, wir können noch geben. Und manchmal sind wir dann leer. Manchmal machen wir so unseren Akku kaputt, unser Herz, unsere Seele und können dann wirklich nicht mehr für andere da sein. Und die Liebe erkaltet. Da bitte ich dich um Weisheit für uns. Das eher zu erkennen. Und dann hilf uns Mut und schenke uns Klarheit, was es heißt und wie wir innehalten können, dass wir wirklich raus sind. Und dann, Herr, wenn wir falsche Wege der Selbstfürsorge suchen, wo wir letztlich leerer sind, kaputter sind als vorher, wo wir gar nicht dir begegnen, dann weise uns auch darauf hin. Und hier gilt es auch zu sagen, Jesus, lehre uns beten. Zeig uns das Geheimnis, das Privileg, dass wir mit dem allmächtigen Gott beten dürfen, reden dürfen, seiner Gegenwart zu sein. Lass uns neu von diesem Geheimnis und dieser Kraftquelle, geistlicher Kraftquelle erfahren. Das bitten wir im Namen, in deinem Namen, Jesus. Amen.